Börse aufs Ohr.
Herzlich willkommen zum neuen, dem 14. GetTex-Podcast Börse aufs Ohr und das Ganze heute am Donnerstag, den 24. Juli, dem Tag der Freude.
Yeah, baby!
Guten Morgen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wie gewohnt gebe ich heute wieder einen kurzweiligen Überblick zu den spannenden Themen aus der Finanz- und Börsenwelt. Und das mache ich heute wie immer nicht alleine, sondern habe mir ein ganz neues Expertenteam zur Seite geholt. Einem der Urväter der Zertifikate, dessen Foto ich beim Googlen von Discount-Zertifikaten angezeigt bekomme. Thorsten Vetter, dem Wirtschaftsjournalisten, mit dem ich heute über den Markt sprechen werde. Benjamin Feingold und dem waschechten und wieder Wahl-Hamburger, der das Brokerage-Geschäft bei der Comdirect verantwortet, Björn Andersen. Und mein Name ist Lars Reichel von GetEx Exchange. Der Episode 14 gebe ich heute den Titel Moin Moin Hamburg, denn ich bin nicht nur ein Fan der Hamburger Goldkehlchen, die das gleichnamige Lied gesungen haben, sondern ich spreche heute mit meinem Gästen aus dem hohen Norden von NFS Netfonds und der Comdirect. Und ganz nebenbei ist die Stadt einfach ein Traum für mich. Und das darf ich als Wahl-Münchner auch mal sagen. Wie gewohnt möchte ich euch nicht langweilen. Ein kurzer Preview der heutigen Themen. Ich werde mit Benjamin Feingold für euch den Markt analysieren, nehme die GetEx-Riskindikatoren unter die Lupe, habe Beauty-Tipps für euch und sogar gleich zwei heute. Und unter Inside GetEx verrate ich, was sonst noch so alles bei uns passiert. Und das Beste zum Schluss, die Benchmark wünscht dir was. Zu Beginn, wie immer auf das Ende des Podcasts, hört euch bitte den relevanten Disclaimer an, denn schneller kann ich ihn wirklich nicht sprechen. Also, nicht lang schnacken, los geht's. Björn, schön, dass wir es endlich geschafft haben und du Gast im GetEx-Podcast bist. Lass uns kurz schnacken. Wie gesagt, ganz herzliches Willkommen.
Ja, danke schön. Danke, dass ich da sein darf. Freut mich auch, dass es endlich geklappt hat. Wir haben ja ein bisschen um den Termin kämpfen müssen.
Jetzt haben wir es geschafft. Erzähl mal, ich habe dich ja vorgestellt als gebürtiger und jetzt wieder Wahl-Hamburger. Ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass du in Hamburg geboren bist.
Ja, ist tatsächlich so. Ich bin gebürtiger Hamburger, wurde aber relativ früh von meinen Eltern nach München verfrachtet. Ja, ich war 4, bin dann in München aufgewachsen, also Schule, ja, dann später auch Studium dort absolviert und hatte mich immer als Münchner gefühlt und dachte, ich kehre nie nach Hamburg zurück und bin ja schon das zweite Mal quasi im Norden beruflich.
Hast aber in München dann logischerweise mit 4 bist du dann zur Schule gegangen und hast dann auch in München studiert oder war das wieder eine andere Stadt?
Nee, ganz genau. Ich habe BWL mit Schwerpunkt Marketing in München studiert, an der Fachhochschule damals. Und dachte, wenn ich damit fertig bin, dann werde ich auf jeden Fall so eine Konsumgüter-Marketing-Karriere starten. Das war zumindest der ganz große Plan. Also ich habe mich irgendwie bei Procter & Gamble oder sowas gesehen. Aber das ist dann irgendwie alles ganz plötzlich und auch ein bisschen zufallsgetrieben anders gekommen.
Mhm. Also Konsumgüter lässt sich ja streiten, ist vielleicht jetzt nicht das Klassische, wo du gelandet bist. Aber dann bist du nicht in der Konsumgüterbranche gelandet, sondern hast wo deinen Einstieg gefunden?
Also mein erster Job war tatsächlich schon mal bei der Comdirect, direkt nach dem Studium. Mhm. Von 2001 bis 2006 war ich da. Habe Aufgaben gemacht, die würde man heute als UX/UI bezeichnen. Also ich habe Online-Funktionalitäten mitentwickelt, Musterdepot, Produktübersicht und solche Sachen. Das war der Einstieg. Aber nach 5 Jahren wollten wir, also meine damalige Freundin und ich, zurück nach München kehren. Und dann hatte ich die Fragestellung, also bleibe ich irgendwie in der Bankenindustrie oder gehe ich eher auf das Online-Geschäft, und habe mich dann für Banken entschieden und bin dann zurück nach München und dort zu einem damaligen Mitbewerber, den es heute leider nicht mehr gibt, die DRB Bank in München. Und bin dort aber dann klassisch beim Produktmanagement eingestiegen, war da Produktmanager für das Trading. Und habe da dann so meine Entwicklung gemacht, dort irgendwann Abteilungsleiter geworden und dann ganz zum Ende der DRB-Zeit auch Bereichsleiter für das Produktmanagement. Am Ende deswegen, weil er ja bekannterweise dann von der Consorsbank übernommen worden ist. Mhm. Ich dann quasi mit Team und Aufgaben in die Consorsbank übergesiedelt bin. Dort weiter das Produktmanagement Trading dann verantwortet habe bis 2019. Und ja, dann der Lockruf aus dem Norden kam und ich auch dachte, der Stadt kann ich nicht widerstehen. da geht's jetzt zurück zu den Wurzeln. Jetzt bin ich seit 2019 glücklich im Norden verwurzelt und kann mir auch tatsächlich nicht mehr vorstellen, die Stadt nochmal zu verlassen.
Ist schon schön da.
Weiß man natürlich nie, was kommt, aber die Stadt ist schon ein Traum, ja, ganz wie du sagst.
Ja, da hast du recht. Ist schon echt schön. Das heißt, du kennst auch oder kanntest du dann, als du wieder zu kommen direkt 2019 gekommen bist, kanntest du noch einen Teil der Kollegen von 2006?
Ja. Also es okay. Das ist sehr lustig. Comdirect ist ein Laden, in den verliebt man sich so ein bisschen. Und viele verbringen hier teilweise auch ihr ganzes Berufsleben da. Also es gibt auch hier in meinem Team Kollegen, Mitarbeiter, die damals schon da waren, die jetzt 25, 30 Jahre Betriebszugehörigkeit haben und eigentlich auch nie eine andere berufliche Station gesehen haben. Also die Loyalität gegenüber dem Laden, der Marke, die ist schon groß.
Mhm. Das ist schön zu hören und das ist auch wichtig. Das kann ich übrigens auch von GetHex bestätigen. Das macht ja auch die Arbeitgeber aus. Das ist schön.
Ja, das ist eine Auszeichnung für den Arbeitgeber. Und es ist auch wenn es natürlich jetzt wie in jedem Unternehmen Phasen gibt, die jetzt nicht immer nur einfach sind und nicht immer nur Sonnenschein sind. Ja, trotzdem sind die Kollegen so von dem Thema und der Marke überzeugt, dass sie hier gerne arbeiten.
Ja. Und wenn du nicht in Quickborn bist, wo finden wir dich denn dann?
Meistens am Wasser. Tatsächlich, als wenn man in München aufwächst und sie eigentlich als Münchner bezeichnet, hat man ja eigentlich so eine systemintegrierte Beziehung zu den Bergen. Die wird aber im Norden aufgebrochen und hier ist es dann ganz klar das Wasser. Und ich habe hier das Kitesurfen angefangen. Also etwas, das mich schon irgendwie ganz, ganz viele Jahre fasziniert hat, ich mich aber nie getraut habe und dann jetzt hier irgendwie über bekannte Freunde da den Weg zum Kitesurfen gefunden und jetzt auch mit meiner Freundin gerne am Wochenende unterwegs bin. Wir haben so einen alten, etwas reparaturbedürftigen Mercedes Vito Camper, der selbst ausgebaut ist, nicht von uns, aber selbst ausgebaut. Und ja, mit dem fahren wir dann am Wochenende gerne Richtung Dänemark oder einfach hier nur so an die Nordsee nach St. Peter-Ording, je nachdem, wo halt Wind und Wetter ist und treiben Wassersport.
Sehr cool. Vielen Dank für die persönlichen Einblicke, Björn. Wir hören uns gleich nochmal wieder, wenn es um Beauty-Tipps geht. Und dann erzählst du uns, was es alles mit der Comdirect auf sich hat.
Blitzlicht Börse, ein Marktupdate.
Blitzlicht Börse, was hat sich seit der letzten EU-Episode sonst noch so getan? Zeit für eine schnelle Analyse des halben Monats Juli. Im Vergleich zur ersten Hälfte des Junos habt ihr 5% mehr Trades in Zertifikaten gemacht. Aktien dafür 5% weniger. Ich sage trotzdem danke und schön, dass ihr der Zertifikatebranche, dem Zertifikategeschäft so treu bleibt. Die Top-Basiswerte bei den Zertifikaten waren in dem bisher uneinheitlichen Monat der DAX, Nasdaq, Rheinmetall, Tesla, Nvidia, MicroStrategy. Und jetzt schon hat MicroStrategy eine Woche vor Monatsende Juli mehr Trades als im Vormonat gehabt. Auch Gold glänzt wieder und auf Platz 10 die Amazon. Die europäischen Indizes, der DAX unverändert, plus minus, etwas konsolidiert in Reichweite des Rekordhochs. Der VDAX ebenfalls unverändert mit einem kleinen Zwischenhoch am 16.07. bei 19,4. Eurostoxx unverändert, also alles in allem ein bisschen langweilig. Der MDAX plus 2% und die Inflation ist ein Tick angestiegen von 1,9 im Juni auf 2%. In Amerika S&P leicht im Plus mit 2%, ebenso der Nasdaq. So insgesamt, wenn man sich die konjunkturelle Landschaft anschaut, zeichnen ja die US-Banken eher ein düsteres Bild von der US-Wirtschaft. Die Konjunkturdaten fallen weiter solide aus. Nichtsdestotrotz werden Rückstellungen und Leasingausfälle deutlichst erhöht. Also da schauen wir genauer rein und das mache ich in der nächsten Rubrik.
Mal nach Zahlen, das Chart-Update.
In der Benchmark Mal nach Zahlen habe ich mir heute wieder Benjamin Feingold von Feingold Research zur Seite geholt. Benjamin, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Lars, ich freue mich auch dabei zu sein.
Du, was sagst du zum DAX, zum europäischen Markt? Irgendwie kommt es mir so ein bisschen lustlos daher. Allein die Performance-Daten plus minus null. Was habt denn ihr für eine Research-Meinung dazu?
Ja, tatsächlich. Also wenn du dir den Gesamtmarkt anschaust, dann ist es etwas langweilig. Wir sind zwar irgendwo noch in Sichtweite der Rekordhochs, also zumindest im DAX und auch bei einzelnen anderen Aktien, die ja gut gelaufen sind. Rüstungsaktien beispielsweise, die Top-Performer in diesem Jahr insgesamt waren. Rheinmetall, Renk und wie sie alle heißen. Tatsächlich hast du aber auch gesehen, dass die ersten Rüstungsaktien in den USA berichtet haben. Ja, und das war jetzt auch ja so ein bisschen enttäuschend. Klar, kann man nicht ganz vergleichen, weil Europa sich ja dabei ist, so ein bisschen abzukoppeln von ja eigenständige Rüstungsindustrie aufzubauen. Insofern, da ist noch Fantasie im Markt. Aber zuletzt Rüstungsaktien eben, gerade eine Rheinmetall als Flaggschiff, doch tatsächlich eher seitwärts konsolidierend nach starken Aufschwüngen. Insofern, ja, ist es, glaube ich, nicht verwunderlich, dass wir hier so ein bisschen auf der Stelle treten, da wir eben im ersten Halbjahr schon gut gelaufen sind. Auch die Wohler relativ, ja, im Niemandsland. Und so ein bisschen spannender wird es tatsächlich, glaube ich, wenn man in die USA schaut, wo ja auch die US-Berichtssaison jetzt ansteht. Beziehungsweise
komm,
begonnen.
Lass uns einen Blick rüberwerfen.
Ja.
Genau, gute Überleitung. Ich hätte es besser machen können. In Amerika, die Aktien, die Indexkurse auf Rekordniveau, das Ganze jetzt schon zur Quartalssaison. Spannende Quartalszahlen stehen aus. Inflationsrate im Juni im fünften Monat in Folge weniger gestiegen als erwartet, obwohl eigentlich die Daten darauf hindeuten, dass die Unternehmen die zollbedingten Kosten stärker an die Verbraucher weitergeben. Eure Einschätzung zur Lage?
Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich ein großes Thema, wenn man sich die Quartalsergebnisse in den USA anschaut. Wie stark schlägt das durch? Bisher, ja, ist es noch nicht ganz so besonders stark, sagen wir mal so, höchstens vereinzelt mal. Aber noch können die Unternehmen, und das ist ja dann die spannende Frage, wie kannst du deine Marge oder die erhöhten Preise weitergeben an die Kunden? Kannst du deine Marge halten? Das wird eine der großen Fragen sein. Natürlich neben den Erwartungen an Gewinn und Umsatz, also an das Quartalsergebnis, das ist klar, plus Ausblick. Und da werden sich eben viele Unternehmen tatsächlich äußern, wie stark der Zollkonflikt sich auf die Erwartungen dann auswirken wird. Bisher, ja, wenn du, nehme mal eine Netflix an, die berichtet haben, das war jetzt alles nicht so schlecht, aber der Markt hat dann doch in gewisser Weise abgestraft. Also die Erwartungen wurden zwar im Vorfeld gesenkt, sind aber dennoch positiv getaktet. Also sprich, man erwartet schon da eine positive Gewinnentwicklung. Und ja, es ist, wie es immer ist, wenn du da so ein bisschen enttäuscht oder ein bisschen Zweifel hast am Ausblick, dann bestrafen das Anleger in der Regel. Und ja, vor allen Dingen interessant natürlich für Tech-Aktien, Lars, weil das ist im Moment so ein bisschen dieser Wechsel weg von Europa, Rüstungsaktien mehr hin zu Tech. Magnificent Seven ist über 20% als Gruppe gestiegen seit Anfang April. Also da spielt im Moment die Musik, und wenn die dann ja Mitte, Ende des Monats, beziehungsweise mehr zum Ende des Monats ihre Quartalszahlen vorlegen, darf man, glaube ich, sehr gespannt sein.
Ja, und man muss vor allen Dingen schnell reagieren. Also klar, der Fokus ist auf die Tech-Aktien. Insgesamt ist natürlich auch das Importvolumen in die amerikanische Wirtschaft deutlich zurückgegangen. Da habe ich jetzt einen Bloomberg-Bericht gelesen, dass das Containervolumen der 10 größten US-Seehäfen um 8% gesunken ist. Das gab es zuletzt während der Pandemie. Also da muss man weiter im Auge behalten. Und auch natürlich dieser ständige Streit zwischen Trump und Jerome Powell, soll er entlassen werden, soll er nicht entlassen, führt immer wieder zu kurzfristigen Schocks in den Indizes. Also da muss man wirklich schnell reagieren.
Ja, und du siehst aber auch, auf positive Nachrichten wird schnell reagiert. Stichwort Nvidia. Da wurde dann mit China irgendwie eine Einigung oder eine Erlaubnis, Ausfuhrerlaubnis erteilt. Und du hast gesehen, die Aktie ist abgeschossen, nach oben. Mit einem neuen Rekord zum ersten Mal die 4 Billionen Dollar übertroffen, was vorhin jemand anders, kein anderes Unternehmen geschafft hat. Also ich glaube, es ist immer noch so, auch klar, es gibt Wolken am Börsenhimmel, aber die positiven Nachrichten schlagen schon auch gut auf die Kurse durch. Und ja, wenn wir einen Schritt zurückgehen, auch bei uns eine Salzgitter, da kam Rüstungsfantasie rein, und du hast es am Anfang der Woche gesehen, die Aktie ist dann nach oben geklettert aufgrund dessen. Also es ist immer noch so, dass wenn du eine gewisse Fantasiestory hast oder auch die Zahlen entsprechend sind, wirst du vom Markt immer noch belohnt. Auch wenn es natürlich ein bisschen, ja, bisschen ausgewählter ist sozusagen.
Und wenn wir uns Einzelwerte anschauen, hatten wir uns darauf verständigt, und wir sprechen heute am 22.07., dass wir die Tesla unter die Lupe nehmen, die morgen, also am 23., also wenn ihr das hört, gestern Quartalszahlen veröffentlichen werden. Eher lahme, reine Fakten werden ja erwartet, aber der Ausblick wird spannend sein, oder?
Ja, der Ausblick auf ja Fahrzeugverkäufe, die stehen eh bei Tesla so ein bisschen im Fokus. Wenn sie dort oder wenn sie Zahlen dazu auch veröffentlichen, auch natürlich interessant, der Preiskampf in China. Da gab es zuletzt eben ja wenig Positives zu verlauten. Die Margen in China, die sonst immer sehr gut waren für Tesla, waren eher belastet. Die politischen Spannungen hast du schon so ein bisschen angesprochen. Mit der US-Regierung bekommt Tesla jetzt weiterhin Regierungsaufträge nach dem Streit mit Präsident Trump. Also das wird so ein bisschen auf der Waage stehen. Und sein nächstes großes Projekt von Elon Musk bei Tesla ist ja das Robotaxi-Projekt. Da will man jetzt in andere Städte ausweiten. San Francisco ist da im Gespräch. Da ist man ja begonnen. Aber ich muss sagen, die Technik, die dahinter steht, ist ja so ein bisschen anders als von Wettbewerbern. Er arbeitet mehr mit Kameras und da darf man gespannt sein, welche Technik sich am Ende durchsetzt. Ich würde an der Stelle den Elon Musk nicht unterschätzen. Er hat immerhin mit SpaceX es geschafft, eine Rakete in den Weltall zu schicken und mit der wieder zu landen. Also technologisch würde ich Tesla hier auf gar keinen Fall unterschätzen. Insofern darf man gespannt sein, was er sagt. Andererseits sind wir von ihm gewohnt, dass er immer große Ankündigungen macht und nicht immer alles halten kann, was zumindest Tesla anbelangt. Aber die Markterwartungen sind schon so ein bisschen auf Rückgang getrimmt, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Also da könnte Tesla möglicherweise etwas nach oben überraschen. Und wie du auch gesagt hast, dann mit dem Ausblick vielleicht dann hier auch den einen oder anderen positiv überraschen. Also wir sind so ein bisschen auf der positiven Seite, wenn man die Erwartungen sich anschaut.
Risiko. Danger. Die GETTEX Risk Indizes.
Was haben die GETTEX Risk Indikatoren im Monat Juli gemacht? Ganz nebenbei, der CNN Fear and Greed Index ist seit der letzten Episode von 78 extreme Gier auf 73, also jetzt nur noch gierig, leicht gesunken. Ihr könnt mittlerweile auf GETTEX.de unter Trading-Ideen die GETTEX Risk Indikatoren auf EU- und US-Basiswerte bzw. Hebelprodukte aktiv verfolgen und analysieren. Nutzt das wirklich? Meine Kollegin Marille hat da ein ganz tolles Chart-Tool für euch bereitgestellt. Der EU-Short-Term-Index in Juli hat in den ersten zwei Wochen eure Laune deutlich aufgehellt. Das heißt, bis zum 10.01. herrschte noch Katerstimmung auf EU-Aktien, aber seitdem richtet ihr eure Trades wieder verhalten bullisch aus. Das freut mich zu hören. Wie sieht's auf dem US-Short-Term-Index aus? Schön zu sehen, wie hoch korreliert eure Ausrichtung der US-Trades ist, zusammen mit der Indexbewegung des S&Ps. Ich bin gespannt, ob das so weitergeht. Also hier wirklich positiv, positiv, positiv. Ihr bleibt weiter investiert und richtet eure Trades bullisch aus.
Beauty-Tipps. Mehr Glow für euer Depot.
Thorsten, schön, dass du heute dabei bist und für die Rubrik Beauty-Tipps zur Verfügung stehst. Ich hab's gesagt, du bist ein, kann man dich als Zertifikate-Pionier verstehen, also zumindest versteh's ich so. Schön, dass du dabei bist. Du bist ein großer Freund der Discount-Zertifikate und hältst auch jedes Jahr zahlreiche Laudatien auf die Produktkategorie. Bevor wir einsteigen, erstmal ein ganz herzliches Willkommen meinerseits.
Ja, Lars, ganz herzlichen Dank, dass ich bei dem GETTEX-Podcast dabei sein kann. Das ist ja sehr erfreulich, macht großen Spaß und ich habe auch vorher immer schon sehr gerne reingehört. Und ja, zu mir zu erzählen, ich sag mal, interessant hier in diesem Fall sicherlich erstmal der berufliche Werdegang, ganz klassisch. Ausbildung bei der Sparkasse vor Ort, dann Ausbildung beendet, einen weichen Zivildienst gemacht. So, und dann kam relativ schnell doch die Begeisterung für den Wertpapierbereich bei mir durch. Und ich hatte einen Freund, der war bei einer Bremer Privatbank, bei einer kleinen Bremer Privatbank. Und dort hat er mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich habe da Gespräche geführt und ja, dann habe ich da 1990 angefangen. Ist also schon halbe Ewigkeiten her und war da in dem Sinne, das musst du dir so vorstellen, bei kleinen Banken ist es ja so, da ist man auf der einen Seite der Kundenberater und auf der anderen Seite macht man selber auch mit die Produktauswahl in einem Team. Mhm. Und das ist wirklich eine ganz grandiose Kombination, denn anders als in großen Einheiten ist es ja so, dann ist da irgendeine ferne Filiale, die irgendwelche Sachen heraussucht und der Berater muss das dann umsetzen. Das war bei uns anders, war also eine tolle Zeit und insofern habe ich dort sowohl die Kunden beraten als auch dann war in die Produktauswahl integriert. Und ja, dann das ging eigentlich so bis 2019 Und dann wurde diese kleine Privatbank übernommen durch eine größere Bank. Und da ich selber in dem Integrationsteam war, konnte ich absehen, dass sich doch die Zeiten ändern würden. Ich mache da überhaupt keinem einen Vorwurf, weil große Einheiten müssen da eben anders agieren. Aber es war klar, dass mir diese Freiheit, die ich liebgewonnen hatte, nicht mehr so möglich gewesen wäre. Und deswegen bin ich zur NFS gewechselt. NFS ist ein Tochterunternehmen der Netfonds-Gruppe, und zwar das Tochterunternehmen, was ein Haftungsdach darstellt.
Jetzt kennen wir uns ja schon ewig, du hast es angesprochen. Aber erklär doch mal kurz, was ein Haftungsdach ist.
Also ein Haftungsdach ist sozusagen etwas, wenn du selbstständiger Berater werden möchtest und sämtliche Wertpapiere beraten möchtest, dann brauchst du eine Lizenz dafür der BaFin. Und gerade als kleineres Unternehmen oder sogar als Einzelkämpfer ist das extrem aufwendig, da alles selber zu machen. Und insofern nimmt ein Haftungsdach diesen Beratern viele Zeitfresser ab. Also ich sage mal Aufbau der Technik, Beratungsprotokolle, Bereitstellung Pflichtdokumente, Compliance, Produktgovernance-Prozess und all diese Sachen, die sind ja gesetzlich vorgeschrieben. Und insofern vereinfachen wir das, weil wir das dann gleich für viele Berater machen. Wir sind also darauf spezialisiert. Und der typische Zielkunde, den wir bekommen, sind also ehemalige Bankberater, denen es die im Grunde etwas Ähnliches gesehen hatten wie ich, die Sorge hatten, dass ihre Freiheiten immer weniger geworden sind und die sich lieber als Berater im klassischen Sinne und weniger als Verkäufer fühlen wollen. Also insofern, das ist einfach eine schöne Sache, denn das verbindet einen ja auch und deswegen ist eigentlich das Miteinander mit den Beratern sehr nett. Die wollen Freiheit und ich bin auch bei der Netfonds-Gruppe, weil ich auch Freiheit will. Also insofern gibt es da gleich ein gleiches Grundverständnis.
Das klingt so, als ob ihr den unangenehmen Teil, den administrativen Teil abnehmt. Was mich gleich zur nächsten Frage bringt, zu dem Teil zu sprechen, über den wir heute, der Spaß macht, nämlich die Zertifikate. Du treibst dich ja schon eine gefühlte Ewigkeit in der Branche rum. Erzähl doch mal, wie du dein Interesse, wie das für Zertifikate geweckt wurde und was dich an den Zertifikaten so inspiriert.
Also ich würde vermuten, dass meine erste Begegnung mit Zertifikaten schon so lange her ist, da waren viele der Zuhörer noch gar nicht mal geboren. Das war nämlich 1996. Also 1995 wurden ja die Discount-Zertifikate damals von HSBC erfunden. Und wir sind etwas später darüber gestolpert, 1996. Das waren übrigens Papiere von deinem ehemaligen Arbeitgeber.
Ach du liebe Güte.
Ja, ja. Und die hießen damals auch noch nicht Discount-Zertifikate, sondern Block-Zertifikate. Auch ein sehr schöner Name, wie ich finde. Buy low or cash.
Und nicht Tossen, nicht zu verwechseln mit den Goals für Geld oder Aktienlieferung. Das wollen wir hier nicht verbringen.
Genau. Ja, genau. Also das ist sicherlich so, aber wir haben dort dann, als ich diese Papiere gesehen habe, haben wir als Bank auch dieses Feld relativ schnell für uns entdeckt. Denn eine Sache ist ja klar, die Vorteile sind da natürlich auch, liegen auf der Hand. Dahingehend, dass man aus Kundensicht eben ein Tauschgeschäft macht. Man gibt auf, in der Regel bei den normalen Strukturen, Discounter und was auch immer, gibt man auf die Möglichkeit eines sehr hohen Ertrages. Und begnügt sich mit einem hohen oder überschaubaren Ertrag. Aber im Gegenzug bekommt man ja auch etwas, nämlich Dinge wie Seitwärtsrenditen oder dass man mehr Erfolgsfälle hat als Misserfolgsfälle oder dass man auch im Fall, dass es in die Hose geht, dass die Verlusthöhen einfach häufig geringer sind.
Wir kennen uns ja schon lange, wie du schon angesprochen hast, aus meiner Zeit bei der UBS. Daher weiß ich auch, dass dir bei Zertifikaten Risikopuffer wichtig sind. Welche Faktoren betrachtest du denn generell bei der Analyse von Risikopuffern?
Das ist in der Tat der erste Punkt, mit dem ich persönlich immer starte, dass ich immer gucke, wie ist der Risikopuffer und was kann in die Hose gehen. Und es ist so, dass es im Grunde zwei Betrachtungsfaktoren gibt. Das ist auf der einen Seite ja die Pufferhöhe. Und die Pufferhöhe, da braucht man gar nicht viel zu sagen. Die ist sehr populär, die erklärt sich auch jedem Einzelnen. Da schaut jeder hin einfach. Die Frage, erste Frage immer, wie sicher ist das Papier? Dann kommt die Frage, wie hoch ist eigentlich der Puffer? Was mich persönlich ein bisschen stört oder was ich schade finde, ist, dass die Pufferqualität aber häufig hinten runterfällt. Denn das ist ja, wenn die Pufferhöhe selber die Verlustwahrscheinlichkeit betrachtet, ist die Frage der Pufferqualität natürlich auch die mögliche Verlusthöhe.
Wie gehst du bei der Einteilung oder wie qualifizieren sich denn die Puffer genau? Es gibt ja verschiedene Arten von Puffern, die du eben gerade angesprochen hast.
Ja, da gibt es wirklich eine Vielzahl von unterschiedlichen Varianten, aber ich persönlich denke, es ist am einfachsten, man guckt einfach, zu welchem Zeitpunkt wirkt der Puffer. Du hast beispielsweise als erste Grundmethodik Puffer, wie beim Discount-Zertifikat, die sofort beim Kauf entstehen. Das heißt, du kaufst etwas und das kostet eben nicht 100, sondern 90 und du kannst hingehen und diese 10, ja, wenn du willst, sogar in die Schatulle tun und sagen, so, das ist jetzt mein Ertrag. Das heißt, dieses Geld ist in Sicherheit in dem Moment, weil du schlicht weniger investierst. Die zweite Variante, das sind Puffer, die während der Laufzeit durch Couponzahlung entstehen oder entstehen können. Denn jeder Coupon, den du bekommst, der bringt dir einen Ertrag und den kannst du gedanklich natürlich von deinem Einstandskurs abziehen. Und da kann man unterscheiden zwischen Couponzahlungen, die eben in jedem Fall stattfinden, fixiert sind, Beispiel Aktienanleihen, oder auch bei Expresszertifikaten ist es häufig so, dass die Couponzahlungen bedingt sind, also nur vielleicht gezahlt werden. Und mittlerweile hat sich in dem Bereich noch die Sonderform durchgesetzt des Memory-Zertifikats, dass du also bedingte Couponzahlungen hast, die aber unter Umständen nachgeholt werden können. Mhm. Und die dritte Variante, die du hast, das sind Puffer, die eben nur am Laufzeitende wirken. Und da hast du auf der einen Seite, das ist ja allgemein bekannt, das Vollgarantiezertifikat. Das heißt, es wird geguckt, egal wo es am Ende steht, 100 gibt es in jedem Fall zurück. Das Problem im Moment bei den derzeitigen tiefen Zinsen ist natürlich, da ist die Renditechance sehr gering. Und dann gibt es die Airbag-Puffer. Und der Airbag-Puffer hat den Effekt, er verglüht nicht. Beispielsweise, du hast einen Index zu Beginn bei 100, hast einen Puffer von 20% und der Index fällt jetzt aber um 25%, steht also bei 75. Dann würde mit einem Airbag-Puffer dein Verlust erst ab der Puffergrenze, also bei 80, beginnen. Und die dritte Variante ist eben der digitale Puffer, da guckst du auch am Ende, aber wenn der Puffer unterschritten ist, verglüht er komplett. Das heißt, Index am Anfang bei 100, am Ende bei 69, du hast 30% Puffer und dann müsstest du leider den vollen Verlust von 31 vollständig tragen. Und noch schlimmer wird es natürlich, wenn die Betrachtung kontinuierlich ist des Puffers, das heißt, dass er jederzeit zerstört werden kann.
Thorsten, das klingt alles mega interessant und vermutlich müssen wir da auch nochmal tiefer ins Gebet einsteigen. Zum Schluss würde ich dich noch gerne nach deiner Präferenz, nach deinem präferierten Puffer fragen.
Also im Moment ist das sehr eindeutig der Airbag-Puffer. Mhm. Weil sozusagen das ist ein schöner Kompromiss zwischen auf der einen Seite, dass man, sag ich mal, ein gewisses Risiko trägt und somit auch entsprechende Chancen hat. Und auf der anderen Seite ist es so, dass du, wenn du den Airbag-Puffer hast, dass du dann in jedem Fall auch am Ende der Laufzeit dem Kunden gegenüber eine gute Nachricht hast. Mhm. Nämlich selbst wenn es schlecht gelaufen ist, ist es in jedem Fall weniger schlecht gelaufen, als wenn du den Basiswert unmittelbar gekauft hättest.
Thorsten, ganz herzlichen Dank, dass du uns Licht ans Fahrrad gemacht hast, was die Puffer betrifft und deine persönliche Einschätzung. Ich komme darauf nochmal zu sprechen. Danke dir. So Björn, Teil 1 des Interviews. Haben wir dich von deiner persönlichen Seite, deinen Werdegang kennengelernt, wissen, an welchen Stränden der Welt du dich rumtummelst, wenn du nicht in Quickborn bist. Jetzt möchte ich gerne mit dir mal über die Comdirect sprechen. So, überall liest man ja so viel und hört man so viel von den Neo-Broker, der Wettbewerbsdruck für etablierte Anbieter, wie zum Beispiel eine Comdirect, nimmt stetig zu, andere Anbieter kommen hinzu. Wofür steht denn die Comdirect?
Ja, das ist eine spannende Frage, gleich zum Einstieg, ne? Ich glaube, wenn man das richtig beantworten möchte, muss man noch mal ein bisschen zurückschauen, wo oder wie der Markt endlich entstanden ist. Ne? Die Comdirect ist jetzt knapp über 30 Jahre alt und es gab damals so eine Gruppe von Vorreitern, wollen wir sie mal nennen, die diesen Markt aufgebaut und etabliert haben. Das war sicherlich eine Consorsbank, das war sicherlich eine DRB Bank aus München und ganz bestimmt auch eine Comdirect, die irgendwann mal angefangen haben, dieses Geschäftsmodell Brokerage zu erfinden, also sozusagen die Schweizer irgendwie das Brokerage sind. Und ich glaube, das sollte man immer im Hinterkopf behalten, wenn man irgendwie über die Demokratisierung dieses Wertpapierhandels spricht. Ne? Also es waren damals, glaube ich, diese drei, die angefangen haben, das Wertpapiergeschäft raus aus den Filialen zu tragen und zugänglich für alle zu machen und den internetbasierten Wertpapierhandel aufzubauen. Also ich glaube, das ist ein Punkt, den darf man nicht vergessen. Und die Neo-Broker, die jetzt auf dem Markt sind und sehr erfolgreich sind, die bestechen ja durch ihren günstigen Preis und die Einfachheit des Angebots und versuchen sich Richtung Banking zu entwickeln. Ne? Fangen an mit Girokonto, Kreditkarte und so weiter. Also die wollen dahin, wo die Comdirect im Produktangebot schon seit Anfang der 2000er ist. Wir haben heute zwei strategische Standbeine in Comdirect. Das eine ist eben digitale Hauptbank mit einem sehr umfangreichen Leistungsangebot im Banking-Bereich und auf der Wertpapierseite die Positionierung als Leistungsbroker.
Ui, das habe ich ja noch nie gehört. Das musst du mir erklären. Was genau ist denn ein Leistungsbroker? Du hast natürlich vollkommen recht. Für uns ist das Brokerage-Angebot, für uns als GetEx Exchange, ist natürlich mega interessant. Aber Leistungsbroker, der Begriff war mir neu.
Also der Begriff Leistungsbroker ist tatsächlich sehr komplex, ne? Und je nachdem, wenn du 10 Leute fragst, bekommst du wahrscheinlich 10 unterschiedliche Erklärungen, was da drin stecken könnte. Für uns steckt auch echt eine Menge drin, ne? Auf der einen Seite sehen wir das auch als unsere Ambition, wonach wir streben, unsere Zielsetzung, wenn du so möchtest. Dann ist es aber auch Bestandteil der Abgrenzung, insbesondere von Neobrokern. Und für den Kunden ist es ein Versprechen, wenn du so möchtest. Und es ist das Versprechen, dass jeder Self-Directed-Kunde bei uns einfach ein qualitativ hochwertiges Handelserlebnis zu doch fairen Konditionen finden soll. Und wir richten uns mit diesem Leistungsangebot eben sowohl an Einsteiger wie auch sehr erfahrene Trader oder Heavy Trader. Also Trader habe ich eben schon genannt, aber es sind eben auch die Investoren, die für uns eine spannende Zielgruppe sind, die jetzt einmalig kleinere, mittlere oder ganz große Geldbeträge anlegen wollen. Und diesen Anlegern wollen wir eben in jeder Situation mit unseren Tools und Funktionen Hilfestellung leisten und ihnen so ermöglichen, auch noch bessere Investitionsentscheidungen treffen zu können. Das ist also ein sehr für uns zentrales Leistungsversprechen mit Blick auf die Produkte. Aber es gehört noch mehr dazu. Das ist eben auf der einen Seite noch zwei weitere Faktoren. Auf der einen Seite so ein herausragender Kundenservice. Also du kannst bei uns 24 Stunden, 7 Tage die Woche anrufen und bekommst jemanden ans Telefon, der dir hilft, deine Probleme zu lösen. Man kann Anlageberatung, ja, aber du kannst da schon auch Fragen stellen hinsichtlich, hier funktioniert irgendwas nicht oder können Sie mir helfen, wie bekomme ich denn das? Und das andere ist eben, dass Technik für uns sehr wichtig ist, also eine hochperformante, stabile Plattform, stabile Systeme, die auch dann funktionieren, wenn es am Markt mal ein bisschen turbulenter wird.
Und das hatten wir zuletzt am 7. April. Ich erinnere mich, das war nämlich kurz vor dem Anlegertag in München. Das war das zentrale Gesprächsthema. Da waren ja auch einige Anbieter, hatten technische Probleme. Jetzt würde ich mal vermuten, für euch als Leistungsbroker, ihr seid da gut durchgesegelt.
Also tatsächlich ist der 7. April bei uns auch ein sehr markanter Tag gewesen. Es ist in der 30-jährigen Unternehmensgeschichte der Tag mit den meisten Transaktionen ever, die wir dort abgewickelt haben. Und ja, während es bei dem einen oder anderen Anbieter Probleme gab, konnten unsere Kunden schon permanent auf die Systeme zugreifen und Orderaufträge platzieren. Das war gegeben. Tatsächlich gab es aber auch vereinzelt Verzögerungen im Zusammenspiel mit Dienstleistern. Wenn du mal eine Rückmeldung nicht bekommst, dann kannst du dem Kunden auch nicht anzeigen, ob der Auftrag jetzt entsprechend entgegengenommen worden ist. Und das war zwar nur für ein paar Minuten, aber hat schon auch den einen oder anderen Kunden irritiert und es gab da so ein paar Verwirrungen. Im Großen und Ganzen sind die Comdirect-Kunden aber sehr gut gefahren, ne? Und dann hilft es auch mal, wenn ein Handelsplatz nicht verfügbar ist, dass man auf einen anderen zugreifen kann. Das ist halt auch eine Thematik bei den Neobrokern. Wenn du halt nur einen Handelsplatz im Angebot hast, dann bist du da auch manchmal ein bisschen alleine.
Hat sich denn das Verhalten eurer Kunden, eurer Anleger und Trader an solchen besonderen Handelstagen irgendwie verändert oder war das Business as usual?
Na, also Business as usual war es ja qua der Menge schon nicht, ne? Aber wir sehen schon aktuell kleinere Verhaltensänderungen, würde ich mal sagen. Ne? Wenn man das dauerhaft einordnet, noch fraglich, aber wir haben zumindest mal beobachten können, dass so ein 7. April jetzt nicht mehr die große Verkaufspanik bei unseren Kunden ausgelöst hat. Das wäre vielleicht früher zu anderen ähnlichen Ereignissen vielleicht ein bisschen anders gewesen. Tatsächlich war an dem Tag war die Anzahl der Kaufaufträge größer als die Anzahl der Verkaufsaufträge, was ja erstmal darauf schließen lässt, dass die Kunden diesen Tag so als Einstiegschance bei entsprechenden Kursrücksetzern irgendwie auch gesehen haben und diese Chance dann genutzt haben, dann wieder und weiter zu investieren. Und wenn wir uns anschauen, was haben sie gekauft, das klang vorhin auch schon so ein bisschen an, wir sehen schon auch einen leichten Rückgang in US-Werten. Ne? Also die üblichen Microsofts und was auch immer, Googles, Metas, da sehen wir einen leichten Rückgang und eine leichte Tendenz mehr in Richtung europäische Werte. So, ob das jetzt irgendwie so ein dauerhafter Trend wird, schwer zu sagen. Aber wir stellen es so in den Zahlen ein bisschen fest.
Und das ist auch das, was ich in den letzten Episoden des GetEx-Podcasts auch immer gesehen habe, dass es da im Vergleich auch zum letzten Jahr einen deutlichen Shift aus US-Aktien mehr in die europäische Richtung geht. Vielen Dank für den Rückblick. Jetzt lass uns nach vorne schauen. Was habt ihr für Weiterentwicklungen, Änderungen im Köcher, um euch im Angebot, eure Angebot zu differenzieren?
Ja, ich glaube, erstmal würde ich ganz gerne betonen, dass wir auch schon in den letzten 6 bis 12 Monaten einiges an Neuentwicklungen an den Markt geschoben haben. Das ist ja, wenn man auf die Comdirect schaut, dann sehen viele Marktbeobachter erstmal, das ist jetzt ja in den Commerzbank-Konzern integriert und das ist bestimmt alles anders. Nichtsdestotrotz haben wir es irgendwie geschafft, da in den letzten Monaten doch auch das eine oder andere echt für uns wichtige Produkt zu launchen, an den Markt zu schieben. Für unsere sehr aktiven Kunden haben wir erst kürzlich eine neue Version unseres ProTraders gelauncht, so eine HTML5-basierte Trading-Applikation, die jetzt guten Zuspruch findet und die ganzen technischen Probleme der alten Variante quasi vergessen lässt. Wir haben ein Online-Tool für den Eurex-Handel gestartet und im Wettbewerb zu den Neo-Brokern war uns auch ganz wichtig, dass wir unseren Sparplan etwas anders aufstellen. Wir haben versucht, ihn attraktiver zu machen, indem wir die Sparrate senken, also Mindestsparrate ab 1 Euro und haben die Anzahl der sparplanfähigen Produkte deutlich erhöht, jetzt auf über 10.000 Produkte, unter denen der Kunde auswählen kann und davon eben auch echt viele inzwischen kostenlos. Also allein in ETFs kannst du irgendwie über 500, knapp 600 Produkte bei uns auswählen. Da findet eigentlich jeder Kunde dann irgendwie so ein geeignetes Produkt, was er dafür seinen Sparplan dann auch kostenlos sparen kann.
Lass uns mal auf unsere geschäftliche Beziehung GetEx.com direkt schauen. Ihr wart GetEx-Partner der ersten Stunde, also seit Anfang an und habt seit Anfang diesen Jahres GetEx Exchange in eurer Ordermaske der Comdirect als erster Handelsplatz aufgelistet. Das freut uns natürlich sehr, dass ihr das umgestellt habt. Wie kam es denn dazu und welche Auswirkungen hatte das für die Comdirect?
Ja, also stimmt, ihr wart tatsächlich von Anfang an dabei, ne? Also,
wenn 10 Jahre GetEx.
Wenn ich jetzt richtig gezählt habe, haben wir 10-jähriges Jubiläum, müssten ja mal unseren Zusammenkommen-Tag feiern. Genau, seit 10 Jahren jetzt dabei. Und ich glaube, die Auswirkungen für die Comdirect, die seht ihr wahrscheinlich selbst in euren Zahlen am besten. Mhm. Die Transaktionszahlen am Handelsplatz GetEx sind echt explodiert. So, ich würde jetzt gerne Zahlen verraten, darf ich aber leider nicht. Deswegen ein bisschen nebulös ausdrücken, aber explodiert trifft es, glaube ich, in der Beschreibung echt gut. Also die sind enorm nach oben gegangen, die Zahlen. Mhm. Und natürlich sind wir damit auch sehr, sehr glücklich und sehr zufrieden.
Wir auch.
Und da ist noch gefragt, warum wir das gemacht haben.
Ja.
Ich glaube, wie jeder Orderflow-Provider müssen wir im Rahmen unserer Best Execution Policy regelmäßig schauen, an welchen Handelsplätzen hätte denn jetzt der Kunde eigentlich die besten Ausführungen bekommen. Das macht man als Orderflow-Provider in der Regel einmal jährlich und schaut dann rückwirkend die Transaktionen an und berücksichtigt dabei dann so mehrere Kriterien, die für Kunden relevant sind, sowas wie Geschwindigkeit, Preis und so weiter. Und wir meinen eben in unseren Auswertungen da auch eine deutliche Entwicklung und Verbesserung bei GetEx gegenüber den Mitbewerbern festgestellt zu haben und hatten uns deswegen natürlich auch entschlossen, zum Jahreswechsel die Börse nach oben zu schieben. Und wie gesagt, unsere Kunden scheinen das auch ganz gut zu finden. Sonst würden die Zahlen dann nicht entsprechend nach oben schießen.
Ein sehr großes Thema in unserer Branche, Björn, wie du weißt, ist ja die aktuelle BaFin-Produktintervention für die Knockout-Zertifikate. Was bedeutet die denn für euch und müsst ihr beim Vertrieb, beim Angebot der Produkte was anpassen, was umstellen?
Also erstmal kannst du sehr sagen, ich muss das natürlich sehr, sehr, sehr genau anschauen, was da tatsächlich alles passiert. Also für die Zuhörer, die da vielleicht nicht so im Thema sind, bei dieser angekündigten Produktintervention geht es schwerpunktmäßig darum, die Risiken beim Handel von Turbozertifikaten transparenter zu machen. Wie gesagt, für uns ein erheblicher Bestandteil unseres Trading-Geschäftes. Daher haben wir da auch ein sehr, sehr großes Augenmerk drauf und es hat sowohl für die Anzahl der Transaktionen als auch für den Ertrag bei der Comdirect wirklich eine große Bedeutung. So, und wenn das Thema dann final ist, wir sind noch nicht ganz so weit, dann werden wir das auch selbstverständlich genauso umsetzen, wie es gefordert ist. Da stehen drei Maßnahmen im Raum. So, das eine ist so diese Einführung eines standardisierten Risikohinweises, den jeder Orderflow-Provider beim Aufgeben einer Order eben dem Kunden anzeigen muss. So im Sinne von 7 von 10 Kunden machen mit diesem Produkt schon Verluste.
Mhm.
Und das zweite ist die Verpflichtung zur Einführung einer einheitlichen Angemessenheitsprüfung. Das heißt, man muss die Kenntnisse des Kunden anhand eines Quizzes bestehend aus 6 Fragen abfragen und der Kunde muss auch in regelmäßigen Abständen nachweisen, dass er diese Kenntnisse immer noch hat, also diese Kenntnisse verblassen und dann müssen sie eben erneut nachgewiesen werden. Ich glaube, allein bei diesen zwei Maßnahmen kann man schon unterschiedlicher Meinung sein, ob die tatsächlich so wirksam sind und so nötig sind. Werden ja auch sehr intensiv diskutiert.
Ja.
Wir würden sagen, als Comdirect, wir informieren unsere Kunden gut, wir machen diese Abfragen der Produktkenntnisse schon und sag ich mal, da feste und starre Rhythmen und auch Texte vorzugeben, das kann man vielleicht kritisch hinterfragen und diskutieren. Die dritte Maßnahme ist wahrscheinlich für die Branche die spannendste. Da geht es um das Verbot von monetären und nicht monetären Zuwendungen. Und da gibt es in diesen Ausführungen der BaFin einen Satz, den glaube ich jeder in dieser Branche kennt, der sich mit Ausnahmesituationen für allgemeine Aktionen befasst. Und da diskutieren wir natürlich auch sehr intensiv mit dem BSW und allen Mitgliedern die Lesart dieser Ausnahmeregelungen. Unterm Strich gehen wir davon aus, dass wir auch zukünftig noch in der Lage sind, auf jeden Fall sehr marktgerechte, attraktive Aktionen dem Kunden anzubieten. Auch wenn wir vielleicht das ein oder andere irgendwie anpassen müssen. Da gibt es sowas wie zeitliche Befristungen, die diskutiert wird, oder Mindestvolumen einer Order oder Mindeststückzahlen bei Orders. Das werden wir uns eher sehr genau anschauen. Aber in Summe gehen wir davon aus, dass wir die Produkte weiter vertreiben können, dass wir sie auch preislich attraktiv gestalten können für den Kunden. Das ist so das Thema. Also sehr großes Thema. Wir merken, sehr intensiv diskutiert, ja auch seit einigen Wochen sehr intensiv in der Branche diskutiert. Und ich glaube, es gibt keinen Termin mit irgendwelchen Geschäftspartnern, wo man das Thema nicht im Detail bespricht.
Mhm. Verstehe ich. Macht ja auch Sinn und ist ein relevantes Thema. Du hast eben gesagt, dass ihr bei der Comdirect nicht nur die erfahrenen Trader, sondern auch Unerfahrene oder Starter bedient. Sicher ist dann für euch aber auch diese Frühstartrente oder wie auch immer sie heißen mag, ein großes Thema. Ich sehe da mittlerweile schon einige Vertriebsaktionen, viel Werbung in den sozialen Medien. Wie geht ihr damit um? Denn ich glaube mal, das ist auch für euch ein großes Thema.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Riesenthema. Für uns sehr spannend. Und im Gegensatz zu unseren Mitbewerbern sind wir, was Vertriebsaktionen betrifft, noch ein bisschen zurückhaltender. Da gibt's ja, sag ich mal, aus Berlin beispielsweise eine Bank, die Angebote hat. Oder auch Neobroker, die jetzt Kinderdepots neu eingeführt haben. Bei der Comdirect gibt es so ein Leistungsangebot für Minderjährige. Ehrlich gesagt auch schon ewig, ne? Also ich glaube 2001 haben wir das erste, bei uns heißt es Junior Depot, eingeführt und da auch inzwischen echt eine schöne ordentliche Anzahl an Depots in unserer Kundschaft abgeschlossen. Also grundsätzlich ein super spannendes Thema, wir befürworten das. Wir sehen aber auch, dass es da noch viele Fragezeichen rund um das Produkt und diese Ausprägung dieses Produktes gibt. Und diese Fragestellungen, also rund um welche Wertpapiere dürfen jetzt eigentlich bespart werden, welche Einschränkungen gibt es möglicherweise, wer prüft, ob dieser Minderjährige, die Minderjährige auch tatsächlich empfangsberechtigt ist? Wie gleicht man das mit anderen Mitbewerbern ab, um Missbrauch irgendwie zu verhindern und so? Also da gibt es ganz, ganz viele Fragen, die noch offen sind und beantwortet werden müssen. Und auch noch so ein paar Vorschläge aus der Industrie, die sagen, naja, also wenn man das irgendwie aufstocken könnte, wäre es toll. Und wenn es dann doch die Möglichkeit gibt, da irgendwie Beträge zu entnehmen, wäre es prima und so weiter. Also da gibt es noch viel zu klären aus unserer Sicht. Das heißt auch so ein Datum wie der 1.1.26 als Startdatum ist schon extrem ambitioniert. Mhm. Wenn es dann aber kommt, ist das aus unserer Sicht eine richtige Maßnahme. Es ist richtig, irgendwie auf wertpapierbasierte Altersvorsorge zu setzen und das staatlich zu fördern. Also das begrüßen wir in Summe sehr, glauben, dass da schon viel zu viel noch der Blick auf Versicherungen gerichtet wird und dass tatsächlich das wirklich ein erster wichtiger Schritt für viele ist, um sich mit dem Thema Altersvorsorge auseinanderzusetzen. So, wir machen jetzt erstmal keine Vertriebsaktion, habe ich gesagt. Wir setzen erstmal auf das Thema Information. Launchen, glaube ich, diese Woche noch eine Produktinformationsseite zu dem Thema, wo Kunden alles nachlesen können, was es Wissenswertes dazu gibt. Wir werden die Kunden auch regelmäßig dazu informieren. Und wenn es dann tatsächlich losgeht, dann können sich auch alle Kunden und Interessenten sicher sein, dass das auch bei der Comdirect dazu ein sehr attraktives und ein gutes Angebot geben wird, das sich eben dann an die Zielgruppe richtet.
Ich könnte dir nicht mehr übereinstimmen, Björn, als dass da wirklich viel Potenzial im Markt noch schlummert und dass wir alle im Sinne unserer Altersvorsorge oder die unserer Kinder deutlich aufzupäppeln gilt. Björn, ganz lieben Dank für deine Zeit an dieser Stelle, dass du uns die Comdirect näher gebracht hast, das, was ihr alles noch vorhabt und auf das 10-Jährige. Ich fürchte, da müssen wir dann am Strand beim Kitesurfen oder wo auch immer anstoßen. Das holen wir auf jeden Fall nach. Danke dir.
Inside GetEx.
Inside GetEx. Was kommt sonst noch so alles? Ich sage euch nix. Wir sind fix und fertig. Es hat Spaß gemacht, das erste halbe Jahr. Und ich verabschiede mich jetzt für einen Monat bis zur nächsten Episode in die Sommerferien. Auf jeden Fall eine kleine Sendepause. Und in der Zwischenzeit gibt's nichts, bis auf eine Kleinigkeit. Benjamin, du bist ja noch in der Leitung. Die Zertifikatepreise werden in Kürze verliehen und es kann abgestimmt werden, oder?
Genau, Lars. Ja, danke für den Hinweis. Tatsächlich bis zum 11. August noch die Publikumsabstimmung für den Deutschen Zertifikatepreis 2025. Wir zeichnen die besten Emittenten aus, die besten Produkte, eine Person des Jahres, auch die Online-Broker. Björn hat es eben angesprochen, also nicht nur die Comdirect, wir können über alle Neo- und Online-Broker abstimmen. Auch die stehen bei uns zur Wahl. Oder das beste Magazin für Zertifikate wird auch bei uns ausgezeichnet. Also viele Preise, Lars, und wer mitmacht, kann auch was gewinnen. Also das soll nicht unerwähnt bleiben. Tatsächlich ein iPhone für den Hauptgewinner, der ging letztes Jahr nach Österreich. Mhm. Und dann haben wir noch etliche Amazon-Gutscheine zu verschenken und ein Abo für einen Börsendienst, wie sich das gehört, für Zertifikate-Freunde, die sich informieren wollen. Und all das bis zum 11.8. und ja, garniert mit einer Fachjury, also insofern eine ganz runde Geschichte für alle.
Wo finde ich den Link?
Den findest du bei uns auf der Homepage, deutscher-zertifikatepreis.de. Ganz oben einfach anklicken, durch die Fragen durchklicken, abstimmen, fertig und dann kommst du in den Lostopf und ja, kannst eine der Preise dann auch gewinnen.
Und die Abstimmung ist auch auf getex.de verlinkt. Also nicht lang zögern, einfach abstimmen, dauert keine 2 Minuten lang.
Jetzt geht's ans Eingemachte.
So Björn, jetzt habe ich noch ganz 5 persönliche Fragen an dich, also nicht lang schnacken, einfach feuerfrei und raus damit. Schokolade oder Vanille?
Schokolade.
Katzen oder Hunde?
Boah, tue ich mir ein bisschen schwer mit eher Hunde als Katzen.
Auto oder Fahrrad?
Ich könnte so tun, als wäre ich Gesundheitsfanatiker und umweltbewusst, aber ich fahre schon auch gerne Auto.
Steak oder Sushi?
Sushi.
Brille oder Kontaktlinsen?
Naja, siehst du...
Ich sehe es, aber...
Nein, nicht. Brille.
Ja, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und deine persönlichen Worte. Danke dir.
Wünsch dir was, dann kriegst du das.
Welche Themen sind für euch noch so spannend? Was beschäftigt euch, damit ich das in den kommenden Episoden berücksichtigen kann? Bitte schreibt mir es wie immer in die Kommentare und lasst mir eure Likes da. Gerne auch die 5-Sterne-Bewertung. Teilt den Podcast. Das war's für heute mit der 14. Episode Börse aufs Ohr. Wir hören uns wieder, Episode 15, am 21.8. am Tag der Senioren. Vielleicht widmen wir uns dann der Aktienanalyse von Fresenius oder Rhön-Klinikum, aber auf jeden Fall erstmal nach meinen Sommerferien. Ich danke euch fürs Zuhören. Au revoir, arrivederci, servus, tschüss, ciao. Genießt den Sommer, Sonne, Sonnenschein. Ihr findet mich in diesem Jahr an der Nordsee. Vielen Dank und bis bald, euer Lars.
Risiken und Nebenwirkungen.
Und wie versprochen, kommt jetzt noch der turboschnelle Disclaimer als Schmankerl zum Schluss. Denn die Inhalte des Podcasts stellen kein öffentliches Angebot der Bayerischen Börse oder GetEx Exchange dar. Die im Podcast enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Börse übernimmt keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Börse erbringt hierdurch keine Finanzdienstleistungen, insbesondere keine Anlageberatung, keine Anlagevermittlung oder sonstige Empfehlungen im Sinne des WPHGs. Der Podcast enthält insbesondere keinen Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Nachbildung einer Anlagestrategie, Klammer auf, die wir heute besprochen haben, Klammer zu. Die Börse behält sich das Recht vor, den Umfang der Nutzung des Podcasts jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu beschränken oder in den Service einzustellen. Genug der Formalitäten, das war's für heute. Chapeau mit O, Servus und macht's gut. Bäm.
GetEx Exchange. So schnell, so günstig, so Börse.